herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Pädiatrie Up to Date. Heute mit einem Beitrag zum Thema chronisch entzündliche Gelenkerkrankungen, Teil 2, Subtypen der juvenilen idiopathischen Arthritis. Ein Beitrag von Frank Weller und Hans-Igo Huppertz. Einleitung.
Im Beitrag in Pädiatrie Up to Date April 2009 war auf die allgemeinen Aspekte der juvenilen idiopathischen Arthritis eingegangen worden. So wurden dort neben der Epidemiologie und der Pathogenese dieser Erkrankungsgruppe auch die Diagnostik und die verschiedenen Teilbereiche der Therapie erläutert, unter anderem auch wichtige Aspekte des Alltagslebens. Im vorliegenden Beitrag sollen nun die einzelnen Subtypen der juvenilen idiopathischen Arthritis im Einzelnen vorgestellt werden.
Oligoarthritis.
Die Oligoarthritis ist der häufigste Subtyp der juvenilen idiopathischen Arthritis. Bei ihr sind weniger als 5 Gelenke betroffen. Man unterscheidet 2 Formen. Die persistierende Form. Bei dieser Form bleibt die Gelenkbeteiligung begrenzt, also auf 4 oder weniger Gelenke. Persistierend heißt demnach nicht, dass die Gelenkentzündung lange bestehen bleibt. Im Gegenteil besteht bei diesem Subtyp der juvenilen idiopathischen Arthritis eine gute Chance, dass die Arthritis in die Remission gehen wird. Die Extended Form. Hier kommen im Laufe der Zeit über 6 Monate hinaus weitere Gelenke hinzu, sodass mehr als 4 Gelenke betroffen sind. Hinsichtlich der Prognose und Therapie macht diese Unterscheidung sehr viel Sinn, wie im Weiteren zu sehen sein wird.
Klinik?
Mädchen sind deutlich häufiger als Jungen betroffen. Typisch ist das Manifestationsalter zwischen 2 und 3 Jahren. Das Kind klagt wenig über Schmerzen, humpelt aber. Vor allem morgens oder möchte ständig getragen werden. Bald zeigt sich auch eine Knieschwellung. Dieses Gelenk ist sehr oft beteiligt, fast nie dagegen die Hüftgelenke. Neben den Kniegelenken ist der meist asymmetrische Befall von Hand, Ellenbogen und Sprunggelenk typisch. Manchen Eltern fällt eine Überwärmung der Gelenke auf, Rötungen sind hingegen selten.
Diagnose.
Bei klassischer Präsentation ist die Diagnose, wenn an sie gedacht wird, leicht zu stellen. Eine Lyme-Arthritis sollte durch serologische Untersuchungen ausgeschlossen werden. Antinukleäre Antikörper sind häufig positiv, aber kein notwendiges Kriterium zur Diagnosestellung. Die Titer sind bei guter Labortechnik in der Regel mittelhoch, zum Beispiel 1 zu 320, selten höher als 1 zu 1280. Wesentliche Entzündungszeichen fehlen zumeist bzw. deuten auf eine sich entwickelnde Extended Oligoarthritis hin.
Verlauf und Prognose. Persistierende Form.
Die Oligoarthritis vom persistierenden Subtyp hat die beste Prognose unter den Subtypen der juvenilen idiopathischen Arthritis. Meist gelingt eine Remission, im weiteren Verlauf oft auch ohne Medikation.
Extended Form.
Die Extended Oligoarthritis, also der Übergang in eine Polyarthritis, geht meist mit deutlichen Entzündungszeichen einher. Sie rezidiviert häufig und benötigt in der Regel eine intensivere Therapie. In einer retrospektiven Analyse an 205 Kindern mit Oligoarthritis konnten in den ersten 6 Monaten folgende klinische Risikofaktoren für die Entwicklung einer Extended Oligoarthritis eruiert werden. Symmetrischer Gelenkbefall, Befall von Sprung- und Handgelenk und deutliche Entzündungsmarker.
Komplikationen.
Bei länger bestehender, einseitiger Gonarthritis kann es durch die entzündungsbedingte Luxusperfusion zu einem beschleunigten Wachstum mit Beinlängendifferenz kommen. Da sich gleichzeitig die Epiphysenfugen vorzeitig schließen, kann die Endlänge der betroffenen Extremität trotzdem vermindert sein. Die wesentliche Komplikation der Oligoarthritis ist die Uveitis anterior oder Iridozyklitis. Sie führt in bis zu 15% der Fälle zu bleibender deutlicher Visus-Einschränkung. Das höchste Risiko für eine Uveitis haben Kinder unter 6 Jahren in den ersten Jahren der Arthritis mit positivem Befund des Tests auf antinukleäre Antikörper. Die Erkrankung verläuft oft ausgesprochen symptomarm. Weder für das Kind noch für die Eltern ergeben sich Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Augenentzündung. Nur der Augenarzt ist mittels Spaltlampenuntersuchung in der Lage, die Diagnose zu stellen und den Verlauf zu beurteilen. Die Kontrollintervalle richten sich nach dem Uveitis-Risiko des jeweiligen Subtyps.
Merke, die Uveitis hat für das betroffene Kind unter fachgerechter Therapie eine potenziell höhere Morbidität als die Arthritis.
Die Uveitis spricht in 1/3 der Fälle auf lokale Steroide und Mydriatika an. Bei einem weiteren Drittel der Patienten rezidiviert sie häufig und zu 1/3 treten Komplikationen auf, die teilweise auch operativ versorgt werden müssen. In ca. 50% der Fälle ist eine immunsuppressive Therapie mit systemischen Steroiden oral oder als Steroidpulstherapie sowie mit Methotrexat, Cyclosporin A, Mycophenolatmofetil, Infliximab oder Adalimumab notwendig. Die Betreuung dieser Patienten erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen Augenarzt und Kinderrheumatologen.
Therapie. Nichtsteroidale Antirheumatika.
Die Erkrankung ist nicht heilbar, aber ihr Verlauf fast immer kontrollierbar. Die pharmakologische Therapie startet mit nichtsteroidalen Antirheumatika, die aber nur in ca. 20-30% der Fälle allein ausreichend wirken.
Intraartikuläre Steroidgabe.
Nach spätestens 6-8 Wochen erfolgt bei Persistenz der Arthritis die intraartikuläre Steroidgabe. Bei erheblichen Ergussmengen und deutlicher funktioneller Einschränkung kann sie auch vorzeitig erfolgen, sobald eine Lyme-Arthritis ausgeschlossen ist. Die sehr effektive Maßnahme wird in Analgosedierung unter aseptischen Bedingungen durchgeführt. Remissionen von mehr als 6 Monaten Dauer werden in 5 von 6 Fällen erreicht. Als unerwünschte Wirkung muss über subkutane Lipoatrophien in der Einstichstelle oder periartikuläre Verkalkungen aufgeklärt werden. Septische Infektionen durch die intraartikuläre Steroidgabe sind eine Rarität. Meist wird wegen seiner guten Wirksamkeit Triamcinolon-Hexaketonid, ein kristallenes Steroid, verwandt.
Disease-modifying antirheumatic drugs.
Führt auch die intraartikuläre Steroidgabe, gegebenenfalls im Abstand von 3-6 Monaten wiederholt, nicht zum gewünschten Erfolg, kommt eine Basistherapie mit langsam wirkenden Medikamenten, auch DMARD genannt, zum Einsatz. Verordnete DMARD sind zum Beispiel Hydroxychloroquin, eher schwach wirksam, und Methotrexat, eher stärkere Wirkung. Neuere Biologika wie der TNF-Alpha-Blocker Etanercept werden eher bei der Extended-Oligoarthritis eingesetzt. Die Therapiemaßnahmen sollten ab der Stufe der intraartikulären Steroidgabe in Zusammenarbeit und mit Betreuung durch einen Kinder- und Jugendrheumatologen erfolgen.
Polyarthritis.
Die Diagnose einer Polyarthritis ist an den Befall von mindestens 5 Gelenken innerhalb der ersten 6 Krankheitsmonate geknüpft. Sie macht ca. 15% der Fälle von juveniler idiopathischer Arthritis aus. Mädchen sind deutlich häufiger als Jungen betroffen.
Klinik.
Es gibt 2 typische Manifestationsgipfel. Der erste liegt zwischen 2 und 5 Jahren und der zweite zwischen 10 und 14 Jahren. Bei den jüngeren Kindern entwickelt sich die Erkrankung meist schleichend und wenig schmerzhaft, manchmal mit Exazerbation. Dann erfolgt die Diagnosestellung im Rahmen eines Infekts. Typisch ist der symmetrische Befall von Knie-, Hand- und Sprunggelenken. Die Kinder sind häufiger positiv auf antinukleäre Antikörper als bei späterer Manifestation und haben dann ein erhöhtes Uveitis-Risiko. Positive Rheumafaktoren sollten in dieser jüngeren Altersgruppe eher an andere Diagnosen wie Epstein-Barr-Virus-Infektion, subakute Endokarditis oder Mixed Connective Tissue Disease denken lassen.
Merke: Auch die Polyarthritis geht im Kindes- und Jugendalter meist nicht mit positiven Rheumafaktoren einher.
Die Manifestation bei älteren Kindern und Jugendlichen ist oft rascher mit häufigem, ebenfalls symmetrischem Befall der Finger. Metacarpophalangeal und proximale Interphalangealgelenke, Handgelenke, Ellenbogen, Halswirbelsäule, Hüft-, Knie- und Sprunggelenke verbunden. Mehr als 25 betroffene Gelenke sind keine Rarität. In dieser Gruppe kann der Nachweis eines positiven Rheumafaktors als Hinweis auf einen aggressiveren Verlauf gewertet werden.
Diagnose.
Die Diagnosestellung erfolgt anhand von Anamnese und Klinik. Charakteristische Laborwerte fehlen, wenn auch gerade bei heftiger Polyarthritis Entzündungszeichen mit Blutsenkungsgeschwindigkeit über 40 mm pro Stunde oft nachweisbar sind. Differentialdiagnostisch sind viralbedingte transiente Polyarthritiden abzugrenzen. Die Differenzierung von der Psoriasis-Arthritis kann gelegentlich schwerfallen. Enthesitis und Dactylitis im Sinne eines sogenannten Wurstfingers, psoriatische Effloreszenzen beim Patienten oder eine positive Familienanamnese weisen eher in diese Richtung. Ein systemischer Lupus erythematodes kann sich wie eine Polyarthritis präsentieren. Hier wären hohe Titer von antinukleären Antikörpern, dsDNA-Antikörper und weitere extrahierbare Autoantikörper sowie andere Organmanifestationen, vor allem an der Haut oder der Niere, zu erwarten. Bei zusätzlichen gastrointestinalen Symptomen wie chronischem Bauchschmerz und Durchfall hilft die Bestimmung fäkaler Entzündungsmarker. Um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa auszuschließen. Sehr seltene Erkrankungen wie die kindliche Sarkoidose müssen bei heftiger Uveitis, Transaminasenerhöhung oder Hyperkalzämie bedacht werden. Eine hiläre Adenopathie fehlt meist im Kindesalter. Auch epiphysäre Dysplasien können das Bild einer Polyarthritis imitieren, zum Beispiel die familiäre pseudorheumatische Dysplasie. Sie könnten vorliegen, wenn das mangelnde Ansprechen auf eine adäquate antientzündliche Therapie nicht erklärlich ist.
Verlauf und Prognose.
Sie sind deutlich ernster als bei der Oligoarthritis. Mit jahrelangen Verläufen, häufigen Arztkontakten und Exazerbationen der Erkrankung ist zu rechnen. Gerade in dieser Erkrankungsgruppe kann aber durch den Einsatz der neueren Biologika wie Etanercept, Adalimumab und Infliximab oft eine deutliche Besserung erzielt werden, die sich auch in Langzeitbeobachtung wie dem deutschen Etanercept-Register in St. Augustin zeigt. Jugendliche mit rheumafaktorpositiver Polyarthritis entsprechen einer frühen Manifestation der rheumatoiden Arthritis des Erwachsenen. Die Erkrankung geht bei ihnen oft mit progressiver, erosiver Arthritis einher. Hier muss frühzeitig intensiv therapiert werden.
Merke, der Einsatz der modernen Biologika hat für Patienten mit Polyarthritis eine deutliche Verbesserung von Verlauf und Prognose erbracht.
Mögliche Komplikationen betreffen den Bewegungsapparat selbst mit Verlust von Bewegungsumfang, Gelenkkontrakturen, Muskelschwäche, Osteoporose oder Kleinwuchs. Wie bei der Oligoarthritis kann der oft unbemerkte Befall der Kiefergelenke zu Mikrognathie und Gesichtsasymmetrien führen.
Therapie.
Es gilt der gleiche Grundsatz wie bei der Oligoarthritis. Eine Heilung ist nicht möglich, aber der Verlauf ist oft kontrollierbar und dauerhafter Schaden an den Gelenken oftmals abzuwenden. Die Therapie erfolgt in enger Zusammenarbeit mit einem Kinder- und Jugendrheumatologen.
Methotrexat und Leflunomid.
Neben einem nicht-steroidalen Antirheumatikum kommt bei sicherer Diagnose meist schon gleichzeitig eine Basistherapie mit Methotrexat mit 12 bis 15 Milligramm pro Quadratmeter einmal pro Woche zum Einsatz. Vor Methotrexatgabe sollte der MMR-Varizellen-Impfstatus überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Mit einer Ansprechrate von 70% ist zu rechnen. Bei etwa 10% der Patienten kommt es zur Transaminasenerhöhung. Wenn diese nach vorübergehendem Absetzen mehrfach erneut auftritt, muss die Behandlung beendet werden. Leider kommt es im Laufe der Methotrexat-Therapie bei manchen Kindern zu erheblicher Aversion mit starkem Ekelgefühl gegen das Medikament, die über Magen- und Darmbeschwerden weit hinausgeht. Folsäure kann auch bei Beginn der Methotrexat-Behandlung gegeben werden, führt aber eventuell zu einer leicht verminderten Wirksamkeit. Bisweilen muss die Behandlung mit Methotrexat beendet werden. Als Alternative steht neuerdings Leflunomid, ein Pyrimidinsynthesehemmer, zur Verfügung. In einer vergleichenden Studie hat Leflunomid sich als ähnlich wirksam erwiesen wie Methotrexat. Die Applikation erfolgt mit Ladungsdosis über 1 bis 3 Tage, anschließend gewichtsadaptiert, einmal täglich oral als Tablette.
Steroide.
Bis zum Wirkungseintritt des Methotrexat bzw. Leflunomid vergehen aber meist 2 bis 3 Monate, sodass zusätzlich zur Überbrückung Steroid-Pulstherapien bei schweren Verläufen zwischen den Pulsen auch eine tägliche Low-Dose-Steroid-Medikation verabreicht werden. Längere Therapiezeiträume mit hohen Dosen eines oralen Steroids sollten wegen ihres ungünstigen Einflusses auf Körpergewicht, Erscheinungsbild, Knochendichte, Glukosetoleranz und Wachstum möglichst vermieden werden.
Kave. Langfristige orale Steroidgaben in höherer Dosis sind zu vermeiden.
Bei unzureichendem Ansprechen kann das Methotrexat auf 20 Milligramm pro Quadratmeter einmal pro Woche subkutan gesteigert werden. Mit einer zusätzlichen Ansprechrate von 70% der verbliebenen Patienten ist zu rechnen. Alternativ kann bereits zu diesem Zeitpunkt ein TNF-Alpha-Blocker eingesetzt werden. Vor dessen Einsatz sollten chronische Virusinfektionen und insbesondere eine Tuberkulose ausgeschlossen werden, da ansonsten eine Aktivierung der Tuberkuloseerkrankung mit therapierefrektärem Verlauf zu befürchten ist.
Etanercept.
Dieses Fusionsprotein aus löslichem TNF-Rezeptor und LGGFC-Fragment ist seit dem Jahr 2000 für die Therapie von Kindern ab 4 Jahren mit Polyarthritis zugelassen, die auf Methotrexat nicht ausreichend angesprochen haben oder bei denen toxische Nebenwirkungen von Methotrexat auftraten. Neben der ursprünglich getesteten Applikation alle 2 Wochen mit je 0,4 Milligramm pro Kilogramm subkutan, ist die Gabe einmal pro Woche von 0,8 Milligramm pro Kilogramm in ihrer Wirkung nicht nachstehend. Die Medikation wird gut vertragen. In Deutschland wird ein Etanercept-Register mit jetzt über 1000 Patienten geführt. Hier konnten die anhaltend hohe Wirksamkeit und gute Verträglichkeit in der Post-Marketing-Surveillance bestätigt werden.
Adalimumab.
Seit Herbst 2008 ist auch der vollhumane monoklonale TNF-Alpha-Antikörper Adalimumab in Deutschland für Kinder ab 13 Jahren mit Polyarthritis, die auf Methotrexat nicht ausreichend angesprochen haben, zugelassen. Dieses Medikament muss alle 2 Wochen subkutan injiziert werden und wird ebenfalls gut vertragen. In der Zulassungsstudie konnten Ansprechraten bis 90% nach 3 Monaten Therapie gezeigt werden. Diese erfreulich hohe Ansprechrate konnte in den folgenden Monaten stabilisiert werden.
Infliximab.
Auch Infliximab, ein Chimera monoklonaler Maus-Mensch-Antikörper gegen TNF-Alpha, wurde zur Therapie der Polyarthritis eingesetzt. Dabei zeigte sich in einer multizentrischen Studie ein nicht signifikant positives Ansprechen in ca. 70% der Fälle nach 4 Monaten sowie noch weitere Verbesserung bei Therapiefortsetzung nach 12 Monaten. Infusionsreaktionen waren mit 35% relativ häufig, teilweise klinisch auch recht erheblich. Infliximab ist zur Behandlung der juvenilen idiopathischen Arthritis jedoch nicht zugelassen. Bei einer Zusammenfassung der Daten zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit TNF-Alpha-Blockern, unabhängig von der Indikation, ergab sich eine erhöhte Rate von Malignomen, besonders von Lymphomen. Da die Daten unkontrolliert gesammelt wurden und der Zusammenhang zwischen Malignom und Behandlung mit TNF-Alpha-Blockern im Einzelfall nicht untersucht wurde, bleibt die Bedeutung dieser Beobachtung für die Therapie von Kindern und Jugendlichen mit juveniler idiopathischer Arthritis unklar. Allerdings sollte die Indikation zur Applikation dieser und anderer Biologika streng gestellt werden. Zunächst sollten die Möglichkeiten der konventionellen Therapie mit DMARD und Steroiden ausgeschöpft werden. Eltern und Jugendliche sind über diese mögliche Komplikation zu informieren. Die weitere Entwicklung, insbesondere die Post-Marketing-Surveillance, ist aufmerksam zu beobachten.
Abatacept.
Dieser T-Zell-Co-Stimulationsblocker wurde ebenfalls bei der Polyarthritis in einer randomisierten, weltweiten Studie bei Kindern zwischen 6 und 17 Jahren untersucht. Arthritis-Rezidive traten seltener auf. Für die Therapie der rheumatoiden Arthritis des Erwachsenen ist Abatacept zugelassen. Das Zulassungsverfahren für Kinder und Jugendliche läuft. Durch die kritische Verabreichung von Steroiden in Komedikation mit dem bewährten Methotrexat und gegebenenfalls dem Einsatz von Biologika werden schwer destruktive Verläufe und gravierende Wachstumsstörungen in Zukunft noch seltener werden.
Systemische juvenile idiopathische Arthritis, auch Morbus Still.
Die charakteristische Trias der systemischen Arthritis umfasst Fieber, Exanthem und Arthritis. Damit gehört sie zur großen Gruppe der Erkrankungen mit Fieber ungeklärter Ursache, sodass sie unter den Subtypen der juvenilen idiopathischen Arthritis am schwierigsten zu diagnostizieren ist, zumal die Arthritis am Beginn fehlen kann. Kommt es auch innerhalb der ersten 6 Krankheitsmonate nicht zur nachweisbaren Arthritis, muss die Diagnose verworfen werden. Früher wurden solche Fälle in Deutschland Morbus Wissler genannt. Nicht nur aufgrund der gänzlich differenten Klinik im Vergleich zu den anderen Subtypen der juvenilen idiopathischen Arthritis, sondern auch wegen bemerkenswerter Unterschiede im Ansprechen auf die verschiedenen Therapeutika, wird die systemische juvenile idiopathische Arthritis möglicherweise bald in anderen Klassifikationsschemata beheimatet sein. Moderne Genexpressionsanalysen bekräftigen die Sonderstellung der systemischen juvenilen idiopathischen Arthritis. Die Erkrankung macht 5-10% der chronisch entzündlichen Gelenkerkrankungen aus. Da die systemische juvenile idiopathische Arthritis oft mit kräftiger Leukozytose einhergeht und die Kinder teilweise erheblich krank sind, ist auch die Leukämie eine wichtige Differentialdiagnose. Die schwerste Komplikation des Morbus Still ist das Makrophagenaktivierungssyndrom, das auch im Verlauf, meist virusgetriggert, als Komplikation auftreten kann.
Kave. Bei Kindern mit anhaltendem, ungeklärtem Fieber ohne Fokus sollte vor Steroidtherapie eine Knochenmarkspunktion erfolgen. Klinik.
Beide Geschlechter sind gleichermaßen betroffen. Ein Prädilektionsalter ist wenig ausgeprägt, am ehesten noch das Kleinkindesalter. Nur 30% der Patienten zeigten zu Beginn die komplette Trias.
Fieber.
Aufgrund des Fieberverlaufs lässt sich mitunter die Erkrankung vermuten. Wenn täglich hohe hektische Fieberspitzen auftreten, die von spontanen Entfieberungen bis zur Normaltemperatur gefolgt werden. Zur definitiven Diagnosestellung ist ein 2-wöchiger Fieberverlauf Voraussetzung.
Exanthem.
In solchen hektischen Fieberphasen ist der lachsfarbene Ausschlag am besten zu sehen. Hepatomegalie und Splenomegalie mit Lymphknotenvergrößerung sind häufig zu finden. Zum Ausschluss einer Leukämie ist dann eine Knochenmarkspunktion unumgänglich. Das Fehlen einer oft kräftigen Thrombozytose sollte ebenfalls den Verdacht einer Leukämie aufkommen lassen. Aszites, Pleuritis und Perikarditis finden sich eher seltener. Letztere kann aber bei ausgeprägtem Erguss eine Notfallsteroidgabe oder eine Perikardpunktion indizieren. Chronische Bauchschmerzen bei vermeintlichem Morbus Still lassen eher eine Panarteriitis nodosa vermuten.
Arthritis.
Der Arthritis gehen oft zunächst nur Arthralgien voraus. Am häufigsten sind Hand-, Knie- und Sprunggelenke betroffen. Der Befall der Halswirbelsäule ist recht typisch. Im Verlauf kann es zu Blockwirbelbildungen kommen.
Diagnostik.
Auch mehr als 100 Jahre nach der Erstbeschreibung der Erkrankung durch George F. Still wird die Diagnose klinisch gestellt. Meist zunächst bei dem klinischen Bild Fieber ohne Fokus vermutet. Typische Laborparameter sind Leukozytose mit Neutrophilie, Thrombozytose, Anämie, erhebliche Beschleunigung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit und Erhöhung des C-reaktiven Proteins. Milde Transaminasenerhöhungen, Hypoalbuminämie oder Hypergammaglobulinämie können vorkommen. Autoimmunphänomene finden sich dagegen in der Regel nicht.
Verlauf und Prognose.
Der Krankheitsverlauf ist sehr variabel. Drei Verlaufstypen können unterschieden werden. Monophasischer, relativ benigner Verlauf mit dauerhaftem Verschwinden von Arthritis und Fieber nach mehreren Monaten. Abklingender systemischer Verlauf mit Übergang in eine wenig destruktive Oligoarthritis oder Übergang in eine schwere, aggressive Polyarthritis bei Fehlen von Systemzeichen. Im Vergleich zu den anderen Haupttypen der juvenilen idiopathischen Arthritis, der Oligo- und der Polyarthritis, zeigt der Disability Index im Child Health Assessment Questionnaire in deutscher Adaption bei der systemischen juvenilen idiopathischen Arthritis die höchsten Werte. Gemessen wird im CHAQ die Beeinträchtigung des Kindes im täglichen Leben durch die Erkrankung. Der Maximalwert liegt bei 3. Kinder mit systemischer juveniler idiopathischer Arthritis erreichen in den ersten Untersuchungen Werte von 1,46 plus minus 0,26. Kinder mit Poly- bzw. Oligoarthritis Werte von 1,37 plus minus 0,15 bzw. 0,28 plus minus 0,06. Die Mortalität lag vor 50 Jahren durch Amyloidose, Herzversagen und Therapiekomplikationen noch bei 10%. Heute ist sie auf nahezu 0% zurückgegangen.
Therapie. Basistherapie.
Die pharmakologische Therapie der systemischen juvenilen idiopathischen Arthritis beinhaltet regelhaft mehrere Medikamente. Die nicht-steroidalen Antirheumatika sind meist nicht in der Lage, das Fieber ausreichend zu beeinflussen. In der Regel werden bereits ab Diagnosestellung Steroide eingesetzt. Dabei ist die Balance zwischen so viel wie nötig und so wenig wie möglich oft ausgesprochen schwierig. Die Steroid-Pulstherapie wird mit Erfolg verwendet, führt aber schnell zum Rebound, wenn im Intervall keine zusätzlichen täglichen Steroidgaben verabreicht werden. Zeigt sich rasch eine Steroidabhängigkeit der Erkrankung, wird als DMARD der ersten Wahl Methotrexat hinzugefügt, um langfristig die Steroide minimieren zu können. Die in Einzelfällen gute Wirksamkeit der intravenösen Gabe von Immunglobulinen konnte in kontrollierten Studien nicht bestätigt werden.
Moderne Biologika.
Kann die Erkrankung mit nicht-steroidalen Antirheumatika, Steroiden und Methotrexat nicht oder nur unter Inkaufnahme inakzeptabler Steroidnebenwirkungen kontrolliert werden, muss der Einsatz moderner Biologika diskutiert werden. Dabei zeigt sich eine deutlich verminderte Wirkung der TNF-Alpha-Blocker im Vergleich zum Einsatz bei Polyarthritis oder Extended Oligoarthritis. Initiale Ansprechraten von 60-70% sind zu erwarten. Erneute Verschlechterungen sind möglich, eine komplette Remission wird selten erreicht. Da die proinflammatorischen Zytokine Interleukin 1 und Interleukin 6 pathogenetisch eine größere Rolle spielen als das TNF-Alpha, erfolgte der therapeutische Einsatz des Interleukin-1-Blockers Anakinra teilweise mit dramatischen Erfolgen innerhalb einer Woche, insbesondere bei Kindern mit hoher neutrophilen Zahl und wenig Gelenkbefall. Anakinra muss täglich subkutan injiziert werden. Die adäquate Dosis sind 1 bis 2 Milligramm pro Kilogramm. Weitere Interleukin-1-Blocker sind in Vorbereitung. Zurzeit wird eine weltweite multizentrische Studie mit Tocilizumab, einem monoklonalen, humanisierten Interleukin-6-Rezeptor-Antagonisten, bei Therapie refraktärer systemischer juveniler idiopathischer Arthritis durchgeführt. Eine erste Studie in Japan konnte Ansprechraten um 90% nach nur 12 Wochen Therapie zeigen, eine bisher von keinem anderen Medikament erreichte Rate. Das Medikament wurde alle 14 Tage intravenös verabreicht. Unerwünschte Wirkungen traten vergleichsweise selten auf.
Autologe Stammzelltransplantation.
Einzelne Patienten trotzen allen Therapiemaßnahmen. Die autologe Stammzellentransplantation stellt für diese Patienten eine letzte Option dar, wenngleich bislang nur wenige Erfahrungen vorliegen und der Einsatz wegen der schweren Komplikationen zu Todesfällen sehr ausführlich überdacht und mit Eltern und eventuell dem Patienten selbst ausführlich besprochen werden muss. Von der European Group for Blood and Marrow Transplantation wurden Richtlinien betreffs Indikation und Durchführung aufgestellt. Wolfrat und Mitarbeiter berichten über 29 Kinder mit systemischer juveniler idiopathischer Arthritis. Die Hälfte kam nach autologer Stammzellentransplantation in Remission, ohne weitere Medikation. 6 hatten eine partielle Remission erreicht. Bei 7 Kindern fand sich keine Verbesserung und 5 Kinder verstarben. 3 davon in Zusammenhang mit der Transplantation. Obwohl man mit Modifikationen des Therapiekonzepts heute ein geringeres Risiko erwartet, kann diese Behandlung nur in individuellen Ausnahmefällen empfohlen werden.
Merke: Die Therapie der systemischen juvenilen idiopathischen Arthritis bleibt eine Herausforderung und sollte von einem erfahrenen Kinder- und Jugendrheumatologen durchgeführt werden. Komplikationen: Makrophagenaktivierungssyndrom.
Dieses Syndrom ist eine kinderrheumatologische Notfallsituation. Verursacht durch eine unkontrollierte Stimulation von Makrophagen, kommt es zu einer unregulierten Ausschüttung von Zytokinen. Diese Komplikation kann am Beginn der systemischen juvenilen idiopathischen Arthritis auftreten, aber auch im Verlauf, oft virusgetriggert. Klinische Merkmale sind allgemeine Verschlechterung, spontane Blutungen, Ikterus, Irritabilität, Kopfschmerzen, Krampfanfälle und Koma. Laborchemisch finden sich Panzytopenie, fallende Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit, erniedrigtes Fibrinogen, erhöhte Fibrinspaltprodukte, milde Transaminasenerhöhungen und Hypertriglyceridämie. Charakteristisch ist eine Hyperferritinämie mit Werten über 5000 Mikrogramm pro Liter. Die Hämophagozytose im Knochenmark ist nicht immer nachweisbar und keine Conditio sine qua non zur Diagnosestellung. Alle antirheumatischen Medikamente sollten abgesetzt werden, vor allem nicht steroidale Antirheumatika, da ein medikamentös bedingtes Triggern des Makrophagenaktivierungssyndroms nicht auszuschließen ist. Die Therapie erfolgt mit Steroidpulsen, oralen Steroiden und Cyclosporin A. Die Mortalität liegt bei 10%. Bei Verdacht auf ein Makrophagenaktivierungssyndrom sollte das Kind in ein kinderrheumatologisches Zentrum mit Intensivstation für Kinder aller Altersklassen verlegt werden.
Wachstumsretardierung.
Die Wachstumsretardierung mit iatrogenem Cushing-Syndrom bei Patienten mit systemischer juveniler idiopathischer Arthritis war früher häufig und eine wesentliche Komplikation der Therapie. Durch verminderten langzeitigen Einsatz von Steroiden und erweiterte therapeutische Möglichkeiten zur Unterdrückung der Krankheitsaktivität wird dies weitgehend zu vermeiden sein.
Osteoporose.
Gleiches gilt für die Osteoporose. Neben möglichst kurzfristiger und möglichst niedrig dosierter Steroidtherapie wirken sich Bewegung und Muskeltraining günstig auf die Knochendichte aus. Die Substitution von Vitamin D und Calcium berücksichtigt nur ungenügend das neue Konzept einer muskuloskeletalen Funktionseinheit. Zwar führt diese Substitution zu einer signifikanten Zunahme der Knochendichte, diese Zunahme ist aber klinisch irrelevant. Sollte es zu pathologischen Frakturen kommen, ist der Einsatz von Bisphosphonaten zu erwägen. Eine Amyloidose tritt heute kaum noch auf.
Enthesitis-assoziierte Arthritis.
Patienten mit Enthesitis-assoziierter Arthritis machen ca. 1/6 der Gesamtheit der rheumakranken Kinder aus. Es besteht eine enge Verwandtschaft zur Psoriasis-Arthritis. In anderen Nomenklaturen wird dieses Krankheitsbild mit anderen, auch das Achsenskelett betreffenden Erkrankungen als undifferenzierte juvenile Spondylarthropathie bezeichnet.
Klinik.
Es sind charakteristischerweise oft ältere Jungen befallen. Sie weisen dann einen asymmetrischen oligoartikulären Gelenkbefall der unteren Extremität auf. Da in dieser Altersgruppe sportliche Aktivität oft sehr ausgeprägt ist, werden die schleichend beginnenden Beschwerden zunächst als sportbedingt fehlgedeutet. Am häufigsten sind Knie- oder Hüftgelenk befallen. In der Hälfte der Fälle besteht auch eine Enthesitis, meist der Achillessehne, der Plantarraponeurose oder des Patellasehnenansatzes. Nach Morgensteifigkeit und nächtlichen Rückenschmerzen muss aktiv gefragt werden. Als extraartikuläre Manifestationen sind die akute, schmerzhafte Uveitis mit rotem Auge und Lichtscheu, Hautveränderungen und gastrointestinale Beschwerden abzufragen.
Diagnose.
Die Diagnose ist klinisch zu stellen. Die Kriterien sind folgende: Arthritis mit Enthesitis oder Arthritis oder Enthesitis und zusätzlich zwei der folgenden Kriterien: Sacroiliitis, HLA-B27 positiv, akute Uveitis, junge, älter als 8 Jahre und positive Familienanamnese betreffs HLA-B27 assoziierte Erkrankung. Die Bedeutung des Nachweises einer Enthesitis wird anhand dieser Kriterien sehr deutlich. Es handelt sich um eine Entzündung der Sehnenansätze am Knochen. Sie ist in der Regel sehr schmerzhaft und belastend für den Patienten. Daneben kommen auch Sehnenscheidenentzündungen vor. Nicht selten findet sich eine Entzündung eines ganzen Fußes mit Arthritis im oberen und unteren Sprunggelenk mit ausgeprägter Schwellung, mit Enthesiopathie an Achillessehne und Plantarfaszienneurose, mit Tenosynovitiden und mit positivem Gänselenphänomen. Eine Sacroiliitis ist zwar durch die anamnestischen Angaben und klinischen Zeichen, zum Beispiel das positive Männel-Zeichen oder den positiven Faber-Test, zu vermuten, sollte aber mittels Kernspintomographie inklusive Kontrastmittelgabe verifiziert werden. Eine Psoriasis muss ausgeschlossen sein. Entsprechende Hautveränderungen können zunächst sehr dezent sein. Neben den Streckseiten der Gelenke und den Fingernägeln sollten auch der behaarte Kopf, die Region hinter der Ohrmuschel, die Gesäßfalte und der Nabel auf minimale psoriatrische Effloreszenzen inspiziert werden.
Verlauf und Prognose.
Patienten mit negativem HLA-B27 haben meist einen milden Verlauf. Ihre Therapie bereitet weniger Probleme. Ist das HLA-B27 nachweisbar und finden sich Entzündungsparameter, ist hingegen mit einem schwereren Verlauf zu rechnen. Der Übergang in eine juvenile, ankylosierende Spondylitis ist möglich. Bei diesen Patienten sollte mittels Echokardiographie nach einer Aortitis oder Aortenklappeninsuffizienz gesucht werden.
Therapie.
Medikamente der ersten Wahl sind wiederum nicht steroidale Antirheumatika. Die Ansprechrate ist relativ hoch. Persistiert die Arthritis, hat sich bei peripherem Gelenkbefall Sulfasalazin bewährt. Methotrexat ist in seiner Wirkung im Vergleich zur Polyarthritis unbefriedigend, kann aber, wie im Erwachsenenalter üblich, in Kombination mit Sulfasalazin eine höhere Ansprechrate erreichen. Bei erheblicher Entzündungsaktivität und Beeinträchtigung sollten auch Steroide, zum Beispiel als Steroidpulstherapie, zum Einsatz kommen. Hiermit ist oft eine rasche, erfreuliche Verbesserung zu erzielen. Neuerdings wird auch der frühzeitige Einsatz von Biologika bei Enthesitis-assoziierter Arthritis propagiert. Zur Evaluation des TNF-Alpha-Blockers Adalimumab bei drohender juveniler ankylosierender Spondylitis läuft zurzeit eine deutschlandweite Studie.
Psoriasis-Arthritis.
Die Psoriasis-Arthritis macht ca. 8% der chronisch entzündlichen Gelenkerkrankungen aus. Sie ist gesichert, wenn bei Patienten unter 16 Jahren eine Arthritis und eine Psoriasis bestehen. Die Diagnose wird nach der ILAR-Klassifikation auch gestellt, wenn bei Arthritis mindestens zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt sind: Daktylitis, Nagelveränderung mit mehr als einem Tüpfel oder Onycholyse und Psoriasis bei Verwandten ersten Grades. Etwa 10% der Psoriasis-Patienten entwickeln eine Arthritis. Bei Kindern geht die Arthritis in ca. 50% der Fälle den psoriatrischen Hautveränderungen voraus. Es besteht eine große Verwandtschaft zur Enthesitis-assoziierten Arthritis.
Klinik.
Die klinische Präsentation differiert je nach Manifestationsalter. Bei Beginn im Kleinkindesalter finden sich zumeist eine Oligoarthritis mit asymmetrischem Gelenkbefall und häufig eine Uveitis. Die Patienten sind meist Mädchen und können positiv auf antinukleäre Antikörper sein. Bei Manifestation im Schulalter zeigen die Kinder hingegen häufig eine Enthesitis und sind oftmals HLA-B27 positiv. Klinische Besonderheit der Psoriasis-Arthritis ist der Befall eines ganzen Strahles im Sinne eines sogenannten Wurstfingers bzw. einer Wurstzehe, Daktylitis, teilweise unter Einschluss des distalen Interphalangealgelenks. Daneben gibt es noch die schwere Polyarthritis mit Befall der distalen Interphalangealgelenke, und rascher Gelenkdestruktion und Fälle, die zu keiner dieser drei Gruppen passen.
Diagnose.
Sie ergibt sich aus den genannten Kriterien. Bei der klinischen Untersuchung muss auch auf die Minimalform der Psoriasis geachtet werden. Laborwerte helfen nicht, die Mehrzahl der Patienten weist keine erhöhten Entzündungsparameter auf.
Verlauf und Prognose.
Die frühe Manifestation im Kleinkindesalter geht nach oligoartikulärem Beginn in circa ein Drittel der Fälle in eine Polyarthritis über. Sie kann einen schwer therapierbaren, erosiv-aggressiven Verlauf nehmen, der auch bleibende funktionelle Beeinträchtigungen nach sich ziehen kann. Auch bei der persistierenden psoriatrischen Oligoarthritis verläuft diese in der Regel schwerer als die juvenile idiopathische Arthritis vom oligoartikulären Typ. Nach 5 Jahren leiden noch 70% der Kinder unter aktiver Arthritis.
Therapie.
Die Therapie unterscheidet sich nicht von der übrigen chronischen entzündlichen Gelenkerkrankungen. Nach dem nicht-steroidalen Antirheumatikum werden Steroide, Methotrexat oder andere DMARD eingesetzt. Eine kontrollierte Studie zum Einsatz von Etanercept bei Psoriasis-Arthritis ist in Vorbereitung. Für erwachsene Psoriasis-Arthritis-Patienten ist dieser TNF-Alpha-Blocker schon zugelassen und zeigt erfreulich hohe Ansprechraten von über 80%.
Fazit.
Die chronisch entzündlichen Gelenkerkrankungen zeigen eine große Varianz an klinischen Initialpräsentationen und hinsichtlich ihres Verlaufs. Die genaue Prognose ist für den einzelnen Patienten nur ungenau abzuschätzen. Obwohl die Ätiologie weiterhin nicht völlig aufgeklärt ist, haben die therapeutischen Möglichkeiten in den letzten Jahren deutlich zugenommen und sind mittlerweile sehr umfangreich. Nach der Einführung des jetzt weit verbreiteten Methotrexat mit seiner guten Wirkung wird neuerdings durch die Biologika eine weitere Verbesserung erzielt. Durch diese Verbesserung der therapeutischen Möglichkeiten hat sich auch die Herangehensweise an den Patienten und seine Erkrankung gewandelt. Und ein vorsichtiger Optimismus ist gerechtfertigt.
Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.